Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und ich freue mich auch, dass Frau Professor Lanzel wieder Zeit hat, nochmal mit uns über Sika zu sprechen. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie zuhören und dass Sanden uns in diesem Themenmonat unterstützt. Aber genug der Freude, kommen wir wieder zu einem unerfreulicheren Thema, nämlich zu Sika und der Frage, Frauen, Männer, Sika, es überwiegt die Zahl der Sika-Patientinnen, aber überwiegt auch die Schwere tatsächlich. Und einleitend würde ich dann gerne mal fragen, und ich weiß, das ist auch ein bisschen eine gemeine Frage, was heißt denn hier überhaupt Schwere? Wie kann man sowas messen bzw. quantifizieren?
Ja, liebe Frau Licht, danke für die Einführung.
Gerne.
Heutzutage wird alles quantifiziert, weil wenn man das irgendwie einordnen kann, dann fühlt man sich wohler und kann es auch besser auswerten. Deswegen gibt es überall immer mehr Dinge, die eingestuft werden. Sie kennen ja inzwischen mein Motto, erst denken, dann therapieren. Bei der OP heißt es, erst denken, dann schneiden. Und das meine ich auch so. Es lohnt sich zu Anfang immer mal drüber nachzudenken, was hat der Patient eigentlich? Und dazu gehört unbedingt etwas, was wir alle im Studium gelernt haben, wo wir aber vielleicht gedacht haben, hoffentlich brauchen wir das für die Augenheilkunde nicht. Wir brauchen es aber trotzdem. Das ist die Anamnese.
Ich dachte schon, Sie sagen jetzt sowas wie, das ist das Gehirn oder so. Das ist ja ein bisschen sehr gemein.
Oh, das Gehirn brauchen wir für die Augenheilkunde selbstverständlich. Sowohl wir als Ärzte, dass wir...
Ich wusste nicht, was kommt.
...die vielen Dinge, die wir als Input bekommen, zu einem Gesamtbild zusammensetzen können, als auch der Patient. Ohne visuellen Kortex sieht der nichts.
Also ja, absolut.
Ohne Gehirn geht gar nichts. So, aber jetzt zurück nochmal zu dem, wie fangen wir überhaupt an, einen Patienten uns anzusehen. Was machen wir mit dem und was können wir messen? Weil wir wollen ja was messen, weil dann haben wir was Objektives und dann können wir auch schauen, ist das besser geworden oder wird es schlechter? Und das ist auch mit ein Grund, warum dieses Sika so verhasst ist, meine ich, bei uns Kollegen, weil gefühlt ist es ungreifbar. Wir haben Patienten, da meinen wir, das muss dem doch einfach wehtun, so wie das Auge ausschaut. Und dann fragt man, merken Sie was? Und sagt, nein, alles in Ordnung. Und dann haben wir Patienten, da bemühen wir uns irgendwie eine Maibaumdrüse zu finden, die ein bisschen weniger funktioniert oder Tarsalfollikel zu sehen. Schaut alles top aus und der sitzt vor uns und sagt, es ist nicht zum Aushalten. Und das ist das ganz, ganz, ganz große, schwierige an der Sika-Diagnostik und auch Therapie überhaupt mal einzuschätzen, was sitzt da vor uns. Und tatsächlich dürfen wir nie vergessen, dass es sich auch um eine neuropathische Erkrankung handelt, dass das, was der Patient sensibel mitnimmt, nicht unbedingt das ist, was wir objektiv messen können. Und deswegen verzweifeln viele und sagen, ist doch eh wurscht, nimm diese künstliche Träne, da habe ich gerade ein Pröbchen da und jetzt raus aus meiner Sprechstunde und du kriegst möglichst so schnell nicht wieder einen Termin. Das ist die Weichei-Variante, wie man seine Sprechstunde schnell leer kriegt, aber wie man auch nicht unbedingt selber befriedigt dabei ist und wie man auch nicht sich einen guten Ruf aufbaut. Weil was der Patient eigentlich will, ist, dass man ihm zuhört und er ernst genommen wird. Und ich meine, dass jeder Patient es verdient, zumindest einmal ernst genommen zu werden. Und deswegen nochmal das große Plädoyer für die Anamnese. Was machen Sie? Rauchen Sie? Und da kommen wir schon zu einem ganz wichtigen Punkt. Nehmen Sie Medikamente ein?
Ja.
Und dann sagen die erstmal, nö. Und dann sage ich, ja doch, ich nehme die Pille und für den Bluthochdruck habe ich was. Und außerdem ich bin ein bisschen depressiv. Und da kriege ich jetzt was, aber nur zum Einschlafen. Und wenn Sie das so hören, dann wissen Sie natürlich sofort, ui, da haben wir Medikamentennebenwirkungen. Übrigens eins, was jetzt gerade die letzten Monate wieder so war, Patienten lieben Antihistaminika, weil die Nase auch zu ist. und nehmen das, weil es frei verkäuflich ist, auch gerne lange. Und sie nehmen das auch manchmal abends vorm Einschlafen, weil man mit dem Zeug müde wird und schneller einschläft. Und Antihistaminika haben einen dauernden Effekt auf unsere Augenoberfläche. Die machen die nämlich trockener.
Ah, okay.
Was sehr, sehr vielen nicht bekannt ist. Also nochmal, als allererstes machen Sie eine Anamnese. So, dann wollen Sie aber natürlich doch was quantifizieren. Und dann schauen Sie als nächstes nach, ob die Refraktion stimmt. Weil wenn Sie einen +2 Hyperopen vor sich sitzen haben, der aus irgendwelchen kosmetischen Gründen seine Brille nicht aufsetzt, dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass der eine Sicker hat. Dann behandeln Sie den erstmal augenärztlich so, dass der entspannt guckt. So, und dann kann man natürlich noch ein paar andere Sachen machen. Wir können den Patienten auch wieder arbeiten lassen und Fragebögen ausfüllen lassen.
Wenn ich jetzt die falsche Refraktion habe, heißt es doch aber noch lange nicht, dass meine Oberfläche, also die Komponenten der Oberfläche, die Schleimschicht, die Fettschicht, die wässrige Phase, dass die dann auch eine Fehlfunktion haben.
Doch, insbesondere auch die Maibaumdrüsen. Die Hyperopen über 40 gehören mit einer Fernbrille versorgt, ja? Weil die Spannung, die in ihrem Orbicularis haben, auch eine schlechtere Fettversorgung macht.
Ach so, ja. Oh, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, gut, also, dass ich nachgefragt habe, weil dann hätte ich immer gedacht, so, okay.
Also die Myopen, das ist nicht so schlimm, die setzen die Brille freiwillig auf, aber die Hyperopen, gerade um die 40 rum, wo die Sika problematisch wird, mögen ja nicht so gern ihre erste Brille aufhaben.
Okay, ja.
Und das ist ein Problem.
Gut.
Und darüber hinaus fragen Sie bitte auch nochmal nach, ob die schon mal laserchirurgisch an der Hornhaut operiert worden sind.
Ja.
Weil da ist der Feedback-Mechanismus auch für sehr, sehr lange Zeit gestört. Auch da ist die Oberfläche gestört. Also fragen Sie Medikamente und augenärztliche Vor-OPs.
Okay.
Dann so, waren wir und jetzt dann wollen wir doch irgendwas messen.
Genau, richtig. Wir waren jetzt bei, es gibt ja ganz, ganz viele Fragebögen. Was sind denn die relevanten? Welche sollte man als Assistenzarzt oder Ärztin kennen?
Also, Sie sollten den Ocular Surface Disease Index Score sehen, kennen, ja, weil das ist der international anerkannte. Den gibt es auch in allen Sprachen. Das Problem ist, der ist relativ umfangreich.
Ich glaube, der hat bis zu 100 Punkte dann auch, ne?
Ja, es gibt 100 Punkte und es gibt einen mit 26 und es gibt den noch für Glaukom abgemildert. Also es gibt viele verschiedene. Übrigens, Sie können gern auch Ihren eigenen entwerfen, ist aber dann nicht validiert. Den dürfen Sie sozusagen dann nicht für Studien hernehmen.
Okay.
Es gibt aber validierte mit 10 bis 12 Fragen und die halte ich für in der Realität besser durchführbar. Also ich würde immer einen kurzen nehmen. Ja? Und das ist schon mal sehr gut. Dann setzen Sie sich doch tatsächlich vor den Patienten und gucken den mal ohne Spaltlampe an. Und als erstes gucken Sie sich mal seine Lidstellung an.
Ja.
Weil ich hatte eben gerade schon über den Orbicularis gesprochen. Also es ist ja ganz, ganz wichtig, die Augenlider haben innen eigentlich so eine schöne rechtwinklige Kante.
Ja.
Das nennt man neudeutsch Windshield Wiper Function. Also im Prinzip die Gummilücke aus der Dusche.
Ja, schick.
Ja. Und das ist wichtig, dass das auch wirklich schön rechtwinklig ist und gut ausgeprägt ist und dem Bulbus anliegt. Was im höheren Alter nicht immer ganz der Fall ist. Und dann ist die nächste Frage, ist es vielleicht nasal, wo das Tränenpünktchen der Oberfläche anliegen soll, da leicht ektropionisiert? Dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass das tränt, weil die Feuchtigkeit natürlich nicht mehr über das Tränenpünktchen in die Nase abfließen kann. Also als erstes gucken wir uns mal ohne Spaltlampe die Augen, die Lidstellung an. Und währenddem wir das machen, also das machen wir natürlich, währenddem wir dem Patienten sagen, hallo Frau Müller, Herr Huber, wie geht's Ihnen denn? Dann gucken wir auch mal an, blinzelt der eigentlich?
Ja.
Weil die Blinzelfrequenz bei verschiedenen Patienten sehr, sehr unterschiedlich ist. Also der Klassiker ist Parkinson.
Ja.
Die Parkinson-Patienten blinzeln sehr wenig. Die haben noch darüber hinaus eine Störung der Tränendrüse, also bilden auch nicht genügend wässrige Substanz. Aber wenn Sie da einen vor sich haben, der 2-mal in der Minute blinzelt, dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass der ein Office-Eye-Syndrom hat. Und wenn Sie jetzt da mit dem gesprochen haben und der Meinung sind, ja, das passt alles, haben Sie natürlich noch geguckt, hat der einen Anflug von Rosatia? Und dann nehmen Sie Ihre Spalter.
Vielleicht sagen Sie an der Stelle nochmal gerade, weil wir haben ja erfahren, dass es ganz, ganz häufig wird das gar nicht diagnostiziert. Vielleicht können Sie nochmal ganz kurz sagen, woran erkenne ich eine Rosazea, wenn der Patient oder die Patientin vielleicht sogar geschminkt vor mir sitzt?
Also ich schaue mir an, hat der irgendwie gröbere Drüschen, also nicht so eine feinporige, eine grobporige Haut. Mhm. Auf der Nase, im Glabella-Bereich, hat der vielleicht sogar erweiterte Gefäße auf den Wangen, was oft intelligent weggeschminkt ist. Hat er vielleicht sowas wie eine periorale Dermatitis, rote Pickel um den Mund herum? Mhm. Und dann würde ich den mal fragen, hatten Sie schon mal Probleme mit Rosatia?
Hm? Okay,
und danke. Am Auge, um zurück an die Spaltlampe zu kommen, gucke ich mir dann an der Lidkante. Nochmal liegt das an.
Mhm.
Da ziehe ich auch manches Mal das Unterlid so ein bisschen runter und schaue, wie lang braucht das, bis das wieder anliegt. Das sollte in 2 Sekunden wieder der Oberfläche anliegen. Und da schaue ich mir dann, um jetzt auf die Rosatia wieder einzugehen, an die Lidkante, sind da vielleicht Telangiektasien, ist die Lidkante entzündet.
Mhm.
Dann gucke ich mir als nächstes an, hat der überhaupt einen Tränenfilm?
Ja.
Und die Höhe des Tränenfilms kann ich an der Spaltlampe messen.
Wie macht man das?
Ich kann die, wenn ich erfahren bin, sogar einfach so messen. Wenn ich nicht so erfahren bin, tue ich da gelbe Farbe, also Natriumfluoreszein rein. Dann färbt mir das im blauen Licht nämlich sehr schön an. Und dann sollte ich irgendwie ein Okular haben, was eine Millimeter-Messung hat. Und dann sollte der Tränenfilm stärker als 1 Millimeter, also höher als 1 Millimeter,
das ist ja schon
an
viel.
Der Lidkante in sein.
Okay.
Ja, haben aber bei Weitem nicht alle. Ja, also 1 Millimeter wäre ideal.
Ja, diese Tierfilm-Thickness, also die Tränenfilm-Dicke-Messung, die hatten wir, glaube ich, in der ersten Studie mal angerissen, dass sie die da gemacht haben. Da hatten die in der Studie auch geschrieben, also da haben die es, glaube ich, am OCT gemacht, dass diese Technik momentan nicht in Deutschland verfügbar ist. Was natürlich schade ist, weil, ne, die haben ja gesagt, das wäre ein ganz wichtiger Parameter. Aber dann umso besser, wenn man es tatsächlich auch selbst messen kann.
Also die Tränenfilmdicke kann man eigentlich mehr für Studien schon messen. Aber ein Gerät dafür, ein kommerzielles, gibt es im Moment nicht. Das ist richtig.
Ja.
Aber was wir jetzt hier anschauen eben gerade, ist die Höhe des Tränenmeniskus. Ja?
Okay.
Also
ja.
Nicht die Dicke des ganzen Films, sondern der Meniskus, der unten innen an der Lidkante ist. Und den können Sie echt sehr schön sehen. Da können Sie gleich morgen anfangen, mal zu gucken.
Auf jeden Fall, das mache ich.
Geht auch okay. Ohne Farbe, aber mit Farbe geht's besser.
Gut, jetzt habe ich also an der Spaltlampe schon geschaut. Ich versuche das jetzt ein kleines bisschen
abzukürzen. Wenn Sie die Farbe schon drin haben, können Sie natürlich auch noch die Break-Up-Time machen. Ja?
Ja.
Da müssen Sie den blinzeln lassen und dann sagen Sie, jetzt hören Sie auf zu blinzeln. Und dann schauen Sie, bis Sie die erste gelbe Farbe haben und der Tränenfilm auseinanderreißt.
Mhm.
Die 2 Dinger sind ziemlich problemlos in den täglichen Ablauf, ohne viel Aufwand einzubauen. Die sind natürlich nicht so schick, weil man sieht da jetzt nicht irgendwas computergeneriertes. Die Tränenfilm-Aufrisszeit können Sie auch mit einem Gerät messen lassen. Dann spuckt es eine Zahl aus.
Mhm.
Aber es geht genauso gut durchs Hinschauen. Ne? Der Patient ist natürlich immer beeindruckter und man selber auch, wenn eine Zahl von einem Computer ausgespuckt wird.
Ist ja auch auf eine Art,
und wenn Sie dann die gelbe Farbe...
Ja, genau.
Aber wenn Sie selber daneben stehen und messen und sagen 5 Sekunden Aufrisszeit, dann stimmt
das ja auch wert. Ja.
Und natürlich, wenn Sie die gelbe Farbe drin haben, dann können Sie auch gucken, habe ich denn eine Anfärbbarkeit des kornealen Epithels?
Mhm. Also eine Stippung quasi.
Eine Stippung, ja.
Und dafür gibt es dann ja auch nochmal eine Skala, die sollte man sich dann auch mal angucken.
Ja.
Das kann man dann ja mal schauen.
Das ist diese Oxford-Skala, die Sie gerade erwähnen, ja.
Und dann habe ich mir das angeschaut. Ich glaube, man kann ja auch nochmal gucken, ist die Bindehaut quasi auch nochmal gestippt?
Ja, das kann man machen. Dazu sollte man Bengalrosa oder Lissamingrün nehmen. Bengalrosa ist, glaube ich, gar nicht mehr verfügbar in Deutschland zurzeit. Beides brennt.
Ah, okay.
Natriumfluoreszein brennt nicht. Deswegen mag ich die gelbe Farbe von allen am liebsten. Aber die Aussage ist tatsächlich zwischen allen ein bisschen anders.
Okay, Gut. Also man hat den Patienten ausführlich angeguckt und man hat jetzt auch eine schöne Untersuchung gemacht. Und damit kann man jetzt halt sagen, zusammen mit dem subjektiven Empfinden, mit dem Fragebogen, wie schwer ist es denn? Dann schlage ich noch einmal ganz kurz den Bogen zu der Studie, die wir uns jetzt noch ganz kurz vielleicht anschauen, nachdem Sie so wunderbar die Sicker-Diagnostik mal geordnet und praxisnah erläutert haben. Das ist ja auch immer ganz wichtig für mich. Und zwar haben Sau und Kollegen ja untersucht, Männer und Frauen und die Schwere der Sicker, die vorliegt. Und dann auch nochmal Frauen und also prämenopausale Frauen und postmenopausalen bei den Frauen unterschieden. Und die haben sich das ja angeschaut anhand eines Patientenklientels, mit dem wir auch in der nächsten Woche nochmal kurz zu tun haben werden, nämlich der DREAM-Studie. DREAM steht in diesem Falle für Dry Eye Assessment and Management. Deswegen haben wir uns jetzt auch so lange mit dem Assessment aufgehalten. Und die Patienten wurden quasi über ein Jahr gesehen. Und zwar einmal hatten die ein Baseline-Visit, dann nach 6 Monaten und nach 12 Monaten. Und da wurde eben auch ganz ausführlich, so wie Sie das ja auch erzählt hatten jetzt, eine ganz ausführliche Anamnese gemacht, die wir uns natürlich merken und jetzt auch versuchen wir verstärkt in die Sicker-Fragen einzubauen. Und dann eben auch nach den vielen Risikofaktoren noch gefragt. Mich würde jetzt ein bisschen interessieren, was dabei rausgekommen ist und wie man das sagen kann, ob es tatsächlich, weil es sind ja viele mehr Frauen als Männer, die unter Sicker leiden, ob es denn auch da die schwereren Verläufe sind oder ob das einfach nur ein subjektives Empfinden ist.
Also das ist es ganz sicher nicht.
Ist ja schon mal
beruhigend. Wir waren jetzt beim Assessment. Also Frauen sind typischerweise nicht wehleidiger als Männer. Da bin ich jetzt natürlich etwas voreingenommen, weil ich eine Frau bin. Aber die haben tatsächlich Probleme. Und ja, die haben auch oft das Problem, wie wir schon geschildert haben, nicht ernst genommen zu werden. Mhm. Und was wir jetzt eben gerade ausgelassen haben, das war jetzt sozusagen Poor Man's Analysis of Dry Eye. Es geht natürlich auch labortechnisch und sehr viel teurer. Man kann die Meibom-Drüsen mit Geräten sehr, sehr gut fotografieren und quantifizieren. Und man kann die Tränenfilm-Osmolarität genau bestimmen und hat damit auch einen Entzündungsmarker. Man kann die MMP1 bestimmen. Man kann eine ganze Menge sehr, sehr teurer Labordiagnostik machen. Bei der großen Menge an Sicker-Patienten und der Zeit, die uns dafür zur Verfügung steht, erhalte ich persönlich den Erkenntnisgewinn darüber hinaus, über die Anamnese und die genaue Spaltlampenuntersuchung für sehr gering. Aber das Anamnese und Spaltlampenuntersuchung ist wirklich wichtig. So, der Unterschied zwischen Frauen und Männern, klar ist hormonell, ja?
Ja.
Und zwar ist so, diese Meibom-Drüsen brauchen beides. Östrogene und Testosteron. Mhm. Auch wir Frauen haben Testosteron. Wenn wir keins hätten, würden wir nicht so funktionieren, wie wir funktionieren. Es kommt wie immer auf die Balance an. Tatsächlich ist es so, die Östrogene wirken natürlich auch relativ stark auf diese Becherzellen, die Sie schon erwähnt haben, und helfen uns bei der Schleimbildung.
Ja.
Und in der Menopause haben wir dann weniger. Mhm. Und deswegen gibt es da dann auch oft häufig Probleme, dass das Sicker, was ja vielleicht länger schon vorhanden war, dann seinen Gleichgewichtszustand verloren hat und die Patientinnen Probleme bekommen. Aber jeder kann Probleme bekommen, auch die Männer. Und das hängt auch eben sehr viel damit zusammen, was sonst noch alles da ist. Mm, es hängt damit zusammen, wie ist die Hautbeschaffenheit. Ein Neurodermitiker hat einfach keine großartig produzierenden Maibaumöldrüsschen. Wieso sollte er die haben, wenn er die sonst auf der Haut auch nicht hat? Mhm. Und es gibt auch Männer, die Neurodermitiker sind. Patienten, die, und bei Hormonen zähle ich auch dazu, Schilddrüsenhormone nehmen müssen, weil sie da mit der Schilddrüse Problematiken haben, die sind auch eher betroffen, weil die Maibaumdrüsen zum Beispiel auch durch Schilddrüsenhormone angeregt werden.
Na, da kommt ja einiges zusammen.
Und das ist wieder was, was uns Frauen mehr betrifft. Also wenn Sie so nachfragen, sagen, ja klar, ich nehme L-Thyroxin. Ich habe da schon immer eine Hypothyreose. Dann fragen Sie, ja, wie alt waren Sie denn da? Ja, 20, da ist es festgestellt worden. Ja, haben Sie vielleicht ein Hashimoto? Ja, stimmt, so heißt das. Ja? Und das fragen wir oft nicht ab. Und jemand, der L-Thyroxin nimmt, ist oft wunderbar internistisch-endokrinologisch eingestellt, aber er hat einfach nicht ganz diese gleichmäßige Bildung an dem Thyroxin, wie wir das brauchen für eine vernünftige Maibaumdrüsenfunktion. Und deswegen steckt da wahnsinnig viel drin.
Sehr schön. Da steckt wahnsinnig viel drin. Und ich glaube, wir konnten auch sehr viel mitnehmen, was man dann in die Anamnese mit einbauen sollte. Vielen herzlichen Dank dafür und auch vielen herzlichen Dank, was Sie zur Sicker-Diagnostik jetzt alles mal so ganz geordnet erzählt haben. Ich würde tatsächlich die Diskussion zu der Studie an dieser Stelle beenden. Ich fand, es war eine sehr interessante Studie, auch primär, weil sie auch noch mal sehr den Fokus auf die Anamnese gelegt hat und eben auch dann mit den Östrogenen und Testosteron, also mit den Androgenen, sehr schön dargestellt hat, wie das zusammenhängt. Wer das genauer nachlesen möchte, kann das natürlich gerne tun und sich die Studie selber zu Gemüte führen. Wir verlinken die natürlich wie immer. Und dann würde ich mich tatsächlich an dieser Stelle schon bei Ihnen bedanken, Frau Professor Lanzel, für Ihre Zeit in dieser Woche.
Gerne.
In der nächsten Woche hören wir uns dann ein letztes Mal. Und liebe Zuhörerinnen, wir holen uns auch ein letztes Mal vor der Sommerpause. Danach sind wir nämlich erst im September wieder zurück. Und dann geht's in der nächsten Folge nochmal um Allgemeinerkrankungen und der Zusammenhang mit der schweren Sicker. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Woche und eine gute Zeit. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.